Geld oder Leben?
Warum nicht beides?
Juppie!
Thema solidarische Ökonomie.
Die Gerhard-Hauptmann-Schule war das Winterquartier der Flüchtlinge vom Protestcamp auf dem Berliner Oranienplatz. Und nach der Räumung des Camps wurde sie zur Notunterkunft. Der Berliner Senat wollte das nicht tolerieren und ließ die Schule räumen. Jedoch gelang es einigen Aktivistinnen und Flüchtlingen mit einer Dachbesetzung die komplette Schließung der Schule zu verhindern. Nun steht die Schule fast leer und der Bezirk zahlt viel Geld für den Sicherheitsdienst. Für den Sicherheitsdienst, um diesen Zustand zu erhalten. Gleichzeitig werden händeringend Räume für Flüchtlinge gesucht. Unser Studiogast Karin Baumert berichtet jetzt, welche Überlegungen es zur Nutzung der Schule gibt. Guten Morgen.
Hallo.
Karin, du bist ja auch noch Redakteurin hier, unter anderem für genau dieses Format. Und du bist aktiv bei der Initiative Bündnis Zwangsräumung verhindern. Das ist jetzt eine ganz ähnliche Geschichte, aber dann doch wieder ganz anders gelagert. Was ist der Unterschied zwischen normaler Zwangsräumung und dieser Situation in der Gerhard-Hauptmann-Schule?
Ja, in der normalen Zwangsräumung gibt es ja einen langen Vorlauf. Es gibt ein Mietverhältnis, dann braucht es eine fristlose oder fristgerechte Kündigung. Es braucht einen Räumungstitel durch ein Gericht. Und dann, wenn die Familie oder der Mieter oder die Mieterin keine Wohnung findet, kommt es in der Regel zur Zwangsräumung und dann kommen wir und sagen, das ist blöd. Hier sind wir natürlich als politische Aktivisten auch mit dem Herzen dabei, weil die Zwangsräumung war für uns nie eine Sozialarbeit, sondern eine Politisierung von die Wohnung ist eine Ware und wir sind dagegen, dass Menschen diese Stadt verlassen müssen. Insofern liegt es sehr nahe zu der Schule. Aber was uns gefreut hat und wo wir dann erneut aktiv wurden, wir waren natürlich damals auch solidarisch, als das Dach besetzt wurde, aber als das Gericht, also als die ersten Geflüchteten klagten und das Gericht sagte, ja, mit der Unterschrift von Panhoff und Borkamp ist auch ein Rechtsverhältnis konstituiert worden und nun muss erstmal geklagt werden, haben wir uns sehr gefreut, weil es war eine Anerkennung der Geflüchteten.
Das heißt, im Grunde ist dadurch indirekt anerkannt worden, dass es ein Mietverhältnis gibt.
Ja, ein Nutzungsverhältnis, das aber nach deutschem Recht nicht einfach mit der Polizei gelöst werden kann. Da braucht es Voraussetzungen, unter anderem rechtliche.
Also erstmal der juristische Weg, der beschritten werden muss und danach eventuell kann man dann räumen. Wie sieht denn die Situation momentan in der Gerhard-Hauptmann-Schule aus? Ich habe es anfangs schon beschrieben, die Anmoderation habe ich von dir bekommen. Das heißt, du kennst dich da wahrscheinlich ein Stück weit besser aus als ich. Wie ist denn die Situation momentan?
Ja, die Situation gegenwärtig ist schon dramatisch, weil dieses Warten auf ein Ergebnis und das wie in einem Hochsicherheitstrakt. Also wer da vorbeigeht, kann das jeden Tag sehen. Es gibt eine Security, man kommt nicht rein, nicht mal das normale Besuchsrecht, ja, was du übrigens im Gefängnis auch hast auf Antrag, ne? Wird hier nicht mal gewährleistet und es ist ja insofern eine leere Stuhle, weil die Geflüchteten, die da jetzt leben, sind natürlich in der Zahl nicht so groß, dass die Schule ausgefüllt ist und auch sie hören ja die Nachrichten, denen ihr euch ja auch gerade widmet, dass viele Leute reinkommen. Ganz Berlin, das ganze Land sucht nach leeren Räumen für Geflüchtete, für unsere Gäste und in Kreuzberg lässt eine grüne Bezirksregierung eine Schule bewachen und leer stehen. Das ist dramatisch.
Hat sich denn für die Flüchtlinge, die innerhalb der Schule leben, irgendetwas verändert in den letzten Jahren? Nee, Jahre sind es noch nicht, aber in den letzten Monaten.
Ja. Na, das Erste ist natürlich die Hoffnung, dass mit ihrer Dachbesetzung ein Leben hier möglich ist, ist gestiegen. Natürlich war diese Unterschrift von Hans Panhoff und Frau Borkam ganz toll. Ich meine, es ist ein Schritt auf sie zugegangen, aber jetzt danach ist nichts passiert. Ihre Anwälte und die Nachbarinnen und Aktivisten, die sie unterstützen und natürlich auch andere Geflüchtete, die politische Aktivisten sind und kämpfen, die alle bilden eine große Gruppe, aber für die, die da drin leben, ist es natürlich ein Nervenkrieg. Ja, weil es läuft natürlich darauf hinaus, was wird irgendwann mal sein. Und sie haben dort keine Perspektive. Sie leben auch sehr einzeln dort, also jetzt in der Schule. Insofern ist es nicht schön.
Also als Einzeln ist es keine große freundliche WG, oder was meinst du?
Nee, sie sind schon miteinander natürlich verbunden. Aber ich meine, wenn du keinen Besuch haben kannst, stell dir das mal vor. Mhm. Ne? Also das ist natürlich, du musst immer rausgehen, du wirst immer bewacht, du hast Securities, die natürlich auch eine deutsche Ideologie haben, würde ich mal so sagen. Vermuten, ja. Da gibt es vielleicht zartes Kopfnicken, aber die werden dafür bezahlt, die Schule abzuschotten. Das nervt. Ne? Also das ist schon so ein bisschen einzelhaftmäßig. Andererseits natürlich alles, was damals erkämpft wurde durch die Dachbesetzung, kommt jetzt auf die gesamte Gesellschaft zu. Also sie haben ja für Sachen gekämpft, die heißen, ey, wir kommen nicht, weil wir blöd sind oder weil wir euch stören, sondern weil ihr unsere Kulturen zerstört, weil wir keine Heimat mehr haben und wir wollen hier empfangen werden. Und da war Kreuzberg natürlich der richtige Ort. Ich meine, es gab einen Ausnahmezustand, es gab so viel Solidarität und die ist natürlich ein bisschen im Hintergrund jetzt, weil es gibt keinen aktuellen Anlass, man wartet aufs Gericht.
Das heißt, momentan ist Status quo angesagt, das heißt, es wird darauf gewartet, du sagst es, ob das auf die Gerichtsentscheidung, das Gerichtsverfahren wird gewartet und was heißt es bis dahin zu tun?
Ja, es gibt natürlich verschiedene...
Hände in den Schoß legen?
Nee, natürlich nicht. Es gibt verschiedene Überlegungen in verschiedenen Gruppen. Wenn man nur mal so ganz als Milchmädchenrechnung, ne? Der Bezirk hat ja unter anderem Stimmung dagegen gemacht, weil sie gesagt haben, wir geben hier sehr viel Geld aus, das fehlt woanders. Ja? Diese Spaltungsideologie, die ja auch der Boden für rechte und konservative Ideologie ist. Also furchtbar von einer grünen Regierung. Ja? Man möchte hingehen und sagen, ey, ich würde dich ohrfeigen für diesen Schwachsinn. In welcher Partei bist du eigentlich in dem Bezirk, wo Ströbele Direktmandat hat? Und da kann man ja als Milchmädchen einfach mal sagen, das Geld, was ihr da ausgebt, wenn ihr da 10% davon in die Hand nehmt und mal eine Etage saniert, damit die Geflüchteten dort einen abgeschlossenen Raum haben und den Rest wieder öffnet und meinetwegen auch als eine geflüchteten Notunterkunft für die Leute, die jetzt kommen. Wo ist das Problem? Wovor habt ihr Angst? Warum seid ihr so blind? Also es ist eigentlich nicht so schwierig, eine Lösung zu finden.
Woran kann das denn liegen? Also warum wird das denn nicht gemacht? Weil der Raum ist ja vorhanden und die Kosten sind ja eh da. Das heißt, warum nutzt man diesen Raum dann nicht? Da muss es ja irgendwo einen Grund dafür geben.
Ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, auch die von Hans Panhoff, also dem Baustadtrat, der ja verhandelt hat und dann so enttäuscht war auch, ne? Da ist natürlich eine grüne Ideologie, die sich irgendwie auch als gute Menschen versteht. Wir waren alle mal Hausbesetzer, sagt dann immer Hans Panhoff. Und die aber in der aktuellen Situation überfordert sind. Und das hat natürlich damit zu tun, wenn man in einer Partei in eine sozusagen verantwortungsvolle Position wie die Bürgermeisterin oder der Baustadtrat geht, dann ist man schnell überfordert zwischen rechtlichen Voraussetzungen und das, was man vielleicht auch gut findet. Denn natürlich ist es schwierig, dass der Bezirk hier einfach sagt, wir öffnen die Schule wieder. Ich meine, damals, als sie voll lief, weil so viel auch Leute, die auf der Straße leben, die in der Kufri-Brache waren, auch dort untergekommen sind, war es schon ein schwieriger Zustand. Den hätte man aber regeln können. Es gibt die Diakonie, es gibt das Deutsche Rote Kreuz. Man hätte dort eine Lösung finden können und man hätte sich natürlich auch im Rahmen des Senates einsetzen können für leere Schulen, leere Gebäude. Bitte gebt sie uns, damit wir sie anders verwenden. Da fehlte der Mut und das fällt Ihnen jetzt auf die Füße.
Also ist es letzten Endes doch wieder nur politischer Wille, der fehlt.
Ja, und die Politik muss schon von der Protestbewegung von uns sozusagen vor uns hergetragen werden. Als sie räumen wollten, während des Verfahrens, haben wir ja als Bündnis einen Aufruf gestartet. Wir legen uns quer. An einem Tag waren 600 Unterschriften. Ich glaube, das gab auch ein bisschen Respekt der Politik. Und natürlich müssen wir, glaube ich, in diesen Diskurs weiter mit Aktionen eintreten.
Dann lassen Sie mal schauen, was ihr sonst noch so macht. Ihr seid das Bündnis Zwangsräumung verhindern. Das heißt, ihr spezialisiert euch jetzt nicht ausschließlich auf die Situation, in denen Flüchtlinge in so eine Situation kommen, sondern eben auch der Normalbürger, die Oma um der Ecke oder die Familie, die irgendwie einen kleinen Fehler im was auch immer gemacht hat mit der Überweisung und ne, dann wird sie rausgeschmissen. Wie läuft sowas ab? Die wenden sich an euch, ihr habt einen Verteiler. Wie bekommt man eure Aufmerksamkeit, wenn man in so einer Situation steckt?
Ja, meistens ist es so, dass die Betroffenen dann zum Schluss nochmal in ihrer absoluten Not, ich meine, man wartet nicht auf die Zwangsräumung, ich sagte es schon, es gibt keine Wohnung, keine preiswerten und die eigene wird um ein Vielfaches mehr vermietet, deswegen ist der Druck so groß und irgendwie übers Internet oder auch mittlerweile, weil wir bekannt sind, wir haben gerade Montag einen aktuellen Fall gehabt, wo der Rechtsanwalt uns vermittelt hat, das haben wir jetzt schon öfter gehabt, dann kommt man zu uns sehr schnell, auch man kann uns eine Mail schreiben, dann wird man sofort eingeladen. Es ist ja nicht so, dass die Zwangsräumung jetzt als einzelnes Thema sozusagen diese Situation in unserer Stadt charakterisiert. Aber einige Aktivisten haben vor 3 Jahren gesagt, an der Zwangsräumung kann man Geschichte erzählen, wie die Stadt funktioniert, wer vertrieben wird, wer sozusagen die Stadt verlassen muss. Da wollen wir uns mehr hinwenden, weil die Zwangsräumung hat landläufig schon so ein bisschen diesen Geruch, naja, da wird schon was dran sein, der wird schon, ne? Also das würde mir nicht passieren. Diese Geschichte wollen wir, diese Legende wollen wir dekonstruieren und wir, das ist ganz existenziell, wir rufen alle auf zur Solidarität, wir machen Blockaden, Formen des zivilen Ungehorsams, das sieht die Polizei manchmal anders und ist sehr handgreiflich und auch militant uns gegenüber, da begleiten wir bis zu Gerichtsprozessen, haben auch einen Repressionsfonds oder Antirepressionsfonds und natürlich ganz wichtig, es geht uns nicht nur um die Oma von nebenan, da geht es uns auch drum, sondern dass eine Stadt für alle auch da ist, sowohl für die, die jetzt zwangsgeräumt werden, als auch für die, die zu uns kommen.
Okay, und wer weitere Informationen haben möchte, der geht auf www.zwangsräumungverhindern.blogsport.de und die Homepage ist auch bei uns auf www.multikult.fm verlinkt. Das war Karin Baumert. Vielen Dank an dich dafür, dass du heute hier warst.
Gerne.
Und weiterhin viel Erfolg mit eurer Arbeit.
Danke.
Danke sehr.
Geld oder Leben? Thema solidarische Ökonomie. Jeden Mittwoch nach 8 im Morgenmagazin auf Multikult FM. In Kooperation mit Netz für Selbstverwaltung und Kooperation Berlin-Brandenburg e.V. Juppie!